Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vinzenz darf ich euch zum Podcast begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt.
Auch von mir, Grüß Gott.
Am Abend des 8. Mai gab es endlich weißen Rauch. Habemus Papam hieß es am Petersplatz. Wir haben einen neuen Papst, Papst Leo der 14. Das war vor nicht ganz 2 Wochen. Und in diesen ersten Tagen ist schon einiges passiert.
Der Papst hat mit den Kardinälen gefeiert, hat das Mittagsgebet gehalten, hat Audienzen gegeben und wurde am vergangenen Sonntag in sein Amt als Papst eingeführt. Und in dieser Zeremonie und in dieser ersten Woche des Papstes wollen wir uns heute auf die Suche nach Gott begeben.
Möglicherweise finden wir Gott da hinten.
Ein Wunder!
Gott, der Vater der Barmherzigkeit.
Glauben Sie an Gott?
Seine Stimme, Gottes Stimme.
Gott erhört alle Gebete.
Also gut, ich bin der Messias.
Ein Wunder. Danken wir Gott.
Vinzenz und ich haben uns in den letzten Tagen seit der Wahl des neuen Pontifex sehr oft über den neuen Papst ausgetauscht. Das Internet war ja voll mit Geschichten und auch mit Memes zu Papst Leo dem 14. Was ist denn das Wichtigste, dass wir über den neuen Papst bereits wissen und was wir auch über seine inhaltlichen Schwerpunkte bereits wissen?
Ich glaube, am aussagekräftigsten ist seine Namenswahl und auch die Erklärung seiner Namenswahl. Leo der 13. war ein Papst, der die Kirche ins 20. Jahrhundert geführt hat, der die Welt ins 20. Jahrhundert geführt hat. Es hat sich unglaublich viel getan in dieser Zeit. Leo der 14. möchte dort anknüpfen. Die Welt, sie verändert sich gerade massiv. Wir merken das bei der künstlichen Intelligenz. Wir wissen noch nicht, wohin das wirklich geht. Und Papst Leo möchte die Kirche, die Menschen dorthin führen, damit, wie damals Leo der 13., auch jemand da ist, der den Menschen in dieser Welt nicht übersieht.
Das finde ich eigentlich sehr spannend. Die Kirche wird ja oft als alt und verstaubt beschrieben. Dass er in einer seiner ersten Äußerungen nach seiner Wahl schon so ein Thema aufgreift, mit dem wir alle zu tun haben, wie der KI.
Er ist ja auch der erste Papst, der soziale Medien und vieles, was Digitalisierung betrifft, auch schon in seinem eigenen Leben erlebt hat. Er ist der erste Papst, der soziale Medien, soziale Netzwerke benutzt hat, auch vor seiner Wahl zum Papst. Also er ist schon jemand, der damit aufgewachsen ist und dem das immer schon ein Begriff war.
Was glaubst du, können wir da jetzt in Zukunft von ihm erwarten?
Ich glaube, er wird ein Mahner sein. Er wird die Welt darauf aufmerksam machen, dass man, wie vorher schon gesagt, den Menschen nicht vergessen soll. Das war bei Leo dem 13. Industrialisierung. Der Mensch war nur noch auf seine Arbeitsleistung hin konzentriert. Jetzt wird es darum gehen, dass der Mensch weiterhin das Zepter der Schöpfung in der Hand hält, dass der Mensch das Wichtigste ist und sich nicht von Computern Anweisungen geben lässt.
Du hast gesagt, er wird jemand sein, der Sachen einmahnt. Seine allerersten Worte, die er nach seiner Wahl an die Gläubigen gerichtet hat. Der Friede sei mit euch. Er hat den Frieden sehr, sehr groß geschrieben, sehr in den Mittelpunkt gerückt. Er hat davon gesprochen, dass es nie wieder Krieg geben soll. Und er hat zur humanitären Hilfe aufgerufen. Zum Thema Ukraine hat er gesagt, ein echter und dauerhafter Frieden muss geschaffen werden. Das war gleich am nächsten Tag, am 9. Mai, also am Tag nach seiner Wahl. Frieden ist also eine wirkliche Priorität von Papst Leo.
Der Frieden ist immer eine zentrale Botschaft eines Papstes. Das war bei Papst Franziskus so und das ist jetzt auch bei Papst Leo dem 14. so. Der Frieden in der Welt ist für uns als Kirche unglaublich wichtig und da versuchen wir auch sehr viel dafür zu tun. Gleich am Tag nach seiner Amtseinführung und J.D. Vance und Secretary Rubio waren ja im Vatikan zu dieser Amtseinführung, hat Trump veröffentlicht, dass Papst Leo bereit wäre, Friedensverhandlungen im Vatikan auch stattfinden zu lassen. Und Trump hat die beiden Staaten ja auch sehr eingemahnt, dass sie dieses Angebot, diese Einladung des Papstes auch annehmen sollen.
Die Kirche und der Vatikan werden damit ja zu einem wirklichen Zentrum des Friedens. Eigentlich eine tolle Sache.
Ich glaube, die ganze Welt atmet auf, wenn es wirklich Frieden in dieser Region gibt und wenn die Kirche da etwas beitragen kann, dann erfüllt sie, glaube ich, Gottes Auftrag.
An einem Donnerstag wurde er gewählt. Gleich am Sonntag darauf hat er das Mittagsgebet am Petersplatz gehalten. Da ist ja wirklich was los.
Es war der Gute Hirtensonntag. Der Sonntag, an dem sich die Kirche in besonderer Weise im Gebet um geistliche Berufe versammelt. Und Papst Leo hat den Jugendlichen zugesprochen, traut euch was, geht's diesen Weg, überlegt, ob ihr berufen seid, als Ordensmann, als Ordensfrau, als Priester in dieser Welt auch zu leben. Seid mutig, habt keine Angst, hat er den jungen Leuten zugerufen.
Am Tag seines ersten Mittagsgebetes gab es aber auch noch ein anderes Highlight. Das Siegel der päpstlichen Wohnung wurde entfernt. Wie kann ich mir das vorstellen?
Nach dem Tod eines Papstes werden seine Wohnräume, seine Amtsräume versiegelt, um ein päpstliches Geheimnis zu schützen. Es geht darum, dass es Dokumente gibt im Vatikan, die nur für die Augen des Papstes bestimmt sind. Und damit die nach einem Tod des Papstes nicht irgendwie in der Welt herumfliegen, werden die Wohn- und Amtsräume des Papstes versiegelt. Und erst ein neuer Papst kann dieses Siegel wieder entfernen, darf dieses Siegel wieder entfernen, um so auch an die Unterlagen seines Vorgängers zu kommen. Das ist vielleicht in Zeiten von Digitalisierung und wo das irgendwo gespeichert ist, nicht mehr ganz so wichtig, aber ich glaube dennoch, dass es Dinge gibt, die vielleicht gut sind, wenn die nicht jeder Mann, jede Frau auch gleich sieht.
Und ist er dann auch schon in den apostolischen Palast eingezogen?
Nein, ist er noch nicht. Papst Leo wohnt noch in seiner alten Wohnung, die sich in der Glaubenskongregation befindet, also wenn man den Petersdom anschaut auf der linken Seite. Ob er dort einzieht, also ob er in den apostolischen Palast einzieht oder nicht, ist noch nicht endgültig veröffentlicht worden. Aber man hat in den letzten Tagen rund um den Vatikan auch gehört, die Kardinäle haben sich wieder einen Papst gewünscht, der in den apostolischen Palast einzieht. Also könnte ich mir vorstellen, dass Papst Leo dieser Bitte entspricht. Wiewohl, Papst Franziskus hat nicht dort gewohnt. Ich glaube, ein bisschen etwas zum Herrichten, zum Sanieren ist. Und das wird man jetzt wahrscheinlich noch abwarten.
Eines muss ich dich fragen. Du kommst ja aus einer Tennisspielerfamilie. Ich habe ein Foto von Papst Leo gesehen mit einem Tennisschläger in der Hand. Was hat es denn damit auf sich?
Während des Konklaves hat ja in Rom ein Tennisturnier stattgefunden, ein, glaube ich, sehr wichtiges, was so meine Mama gesagt hat. Und während dieses Turniers ist dann Papst Leo gewählt worden. Erinnere ich an das Reel, das ich dir geschickt habe?
Eines von vielen, das wir in den letzten Wochen hin und her geschickt haben.
Da war ja während einer kurzen Matchpause die Szene, dass eben Papst Leo vorgestellt wurde und großer Jubel auch im Stadion, im Tennisstadion ausgebrochen ist. Papst Leo selbst ist Tennisspieler, das hat man immer wieder jetzt auch in den letzten Tagen gehört. Und er hat Jannik Sinner, den Sieger dieses Turnieres, dann auch in Audienz empfangen und hat ihm einen Tennisschläger geschenkt.
Du warst ja schon in den Vatikanischen Gärten. Gibt es dort einen Tennisplatz auch?
Soweit ich mich erinnern kann, nicht, aber ich glaube, es gibt einen Sportplatz, der zum Vatikan gehört, aber nicht direkt in den Gärten ist. Und ich glaube, dort gibt es einen Tennisplatz.
Also gab es noch keinen ersten Ballwechsel im Vatikan.
Jannik Sinner wollte das im apostolischen Palast mit dem Papst hin und her spielen, aber der Papst meinte, machen wir das besser nicht, weil sonst ist da alles kaputt herinnen.
Dann hoffen wir, dass es noch zu diesem Match kommen wird. Aber kommen wir jetzt zum Highlight der letzten Tage, die Amtseinführung von Papst Leo. Die ganze Welt war versammelt im Vatikan und hat erlebt, wie dem Papst die Insignien überreicht wurden. Aber welche sind denn das genau?
Da es ja keine Krönung mehr gibt, war es keine Krone mehr, sondern ihm wurde das Pallium überreicht und der Fischerring angesteckt.
Und wofür stehen diese Insignien?
Fangen wir mit dem Pallium an. Das Pallium ist eine Art Schal, die Verantwortung des Papstes auch zeigt. Bevor das Christentum Staatsreligion wurde, wurde das Pallium an hohe Beamte in Rom verliehen, mit 380 dann nur mehr an kirchliche Würdenträger. Und es ist aus der Wolle von zwei Schafen gewebt und wird ihm ebenso über die Schulter gelegt, wie der gute Hirt das Schaf über seinen Schultern trägt, das sich verirrt hat. Der Papst, der für die Herde, für die Christen, wie ein guter Hirt sein soll.
Ist das etwas, das von Papst zu Papst weitergegeben wird oder ist das extra angefertigt für den Pontifex?
Es ist für ihn extra angefertigt und zwar haben dieses Privileg die Pallien für Päpste und für die Patriarchen Benediktinerinnen in Rom, in Santa Cecilia, in Trastevere. Dort werden zwei Lämmer gehalten, von dieser Wolle eben diese Pallien gemacht werden. Ich habe eine Bekannte, die ist immer wieder dort und die schickt mir dann Videos von diesen Lamperl, wenn sie dann auch als kleine Babys, wenn man so will, am Agnestag, das ist der 21. Jänner, zum Papst gebracht werden und dann von ihm auch gesegnet werden. Die Schwestern ziehen dann diese Lämmer auf und wenn sie dann genug Wolle haben, dann wird daraus auch das Pallium oder die Pallien, weil auch Metropoliten, Patriarchen das tragen, gemacht.
Das ist also das Pallium. Die zweite Insignie des Papstes ist der Fischerring. Der letzte wurde ja zerstört nach dem Tod von Papst Franziskus. Es gibt also immer einen neuen Fischerring für einen neuen Papst.
Ganz genau, weil das traditionell auch der Siegelring des Papstes ist. Also der Ring, mit dem der Papst quasi stempelt, siegelt, dass das richtig ist, dass das wirklich seine Unterschrift ist.
Und warum heißt der Fischerring Fischerring?
Das geht zurück auf die Aussage von Jesus zu Petrus: Von nun an wirst du Menschen fischen. Der Papst ist ja der Nachfolger des heiligen Apostels Petrus und Petrus war von seinem angestammten Beruf her Fischer und darum Fischerring.
Und was ist auf diesem Ring zu sehen?
Außen der Apostel Petrus, innen steht in Großbuchstaben Leo der 14., also sein Name und es ist sein Wappen drauf.
Du hast gerade das päpstliche Wappen erwähnt. Jeder Papst hat sein eigenes Wappen. Was ist auf dem von Papst Leo zu sehen?
Wir sehen ein zweigeteiltes Wappen von Papst Leo. Der obere Sektor ist blau, blauer Hintergrund mit einer weißen Lilie. Das steht für Maria, für die Reinheit. Und der untere Teil spiegelt das Augustinersein des Papstes wider. Wir haben ein Buch und auf dem ist ein von einem Pfeil durchbohrtes Herz zu sehen. Das erinnert an die Bekehrung, also an die Christwerdung des heiligen Augustinus, der das erklärt mit den Worten: Du hast mein Herz mit deinem Wort durchbohrt. Also wirklich das Wort Gottes ist direkt in sein Herz gekommen. Und natürlich die Mitra als bischöfliches Symbol und die gekreuzten Schlüssel als Papstsymbol.
Jeder Papst hat auch einen päpstlichen Wahlspruch. In illo uno unum. Was bedeutet das?
Dass man einen Wahlspruch hat, das haben ja Bischöfe und Äbte auch, das zeigt so ein bisschen das Programm des Papstes auch an. Und übersetzt ist der Wahlspruch von Papst Leo: In dem einen sind wir eins. In dem einen, also es geht um Christus, sind wir eins. Wir gehören alle zusammen, weil wir zu Christus gehören. Es ist so ein Symbol für die Einheit. Das passt eigentlich für den Papst super, weil er ist der Diener der Einheit, ist der, der die Kirche zusammenhalten, zusammenführen soll, aber nicht aus sich heraus, sondern eben aus Christus heraus. Christus ist der eine, der für uns Mensch geworden ist, gekreuzigt ist, auferstanden ist und in dem Jesus sollen auch wir alle zusammengehören.
In seiner Predigt bei der Amtseinführung hat er auch gesagt, in dem einen Christus sind wir eins. Das Thema Einheit und Liebe war also auch hier sehr präsent.
Im Grunde ist dieses Zitat, das du gebracht hast, die Erklärung oder die längere Form seines Wahlspruches. Und Liebe, wir beide sind ja in einem, ich sage immer spöttisch, in einem schwierigen Alter, wo Freunde heiraten und Kinder kriegen. Das ist für mich Arbeit, aber das ist nur spöttisch. Ich freue mich, wenn Schulkollegen, Jugendfreunde auch heiraten und ich sie dabei begleiten darf. Aber da kommt immer wieder bei Lesungen, kommt, einander sollt ihr lieben oder der berühmte Korintherbrief, die Liebe. Und da geht es in der Regel, wenn es in der Bibel um diese Liebe geht, immer um praktische Nächstenliebe. Das heißt, wie sollen wir einander begegnen? Am vergangenen Samstag hatte ich eine Hochzeit und da war die Lesung aus dem Römerbrief, die Liebe schuldet ihr einander immer. So schwer, so einfach. Man könnte sagen, wir brauchen einander nur lieben und die Welt ist in Ordnung. So einfach ist das, wenn das mit dem Lieben nicht so schwer wäre. Lieben im Sinne der Bibel, im Sinne der Nächstenliebe heißt, dem anderen mit Respekt und mit Würde zu begegnen, dem anderen als Mensch zu begegnen. Wenn wir das schaffen würden, jedem mit Respekt zu begegnen, jedem mit Würde zu begegnen, dann wäre auf dieser Welt nur Friede. Das ist praktische Nächstenliebe. Das ist das, was der Papst auch in seiner Predigt damit meint.
Kommen wir zurück zum Petersplatz. Wie ist es am Sonntag denn konkret abgelaufen?
Also zuerst hat der Papst seine erste große Fahrt im Papamobil absolviert und ist über den Petersplatz gefahren und hat die Menschen begrüßt, die anlässlich seiner Amtseinführung gekommen sind. Dann ist er in die Sakristei des Petersdomes gegangen und hat sich, wie jeder Priester, sein Messgewand angezogen und ist dann im sehr leeren Petersdom nach unten gegangen, dort wo der Überlieferung nach das Grab des Apostels Petrus auch ist, und hat dort gebetet. Er, der der Nachfolger des Petrus ist, geht, bevor sein Amt wirklich beginnt, zu diesem Petrus, damit er ihn führt und leitet in seiner Aufgabe.
Und dann ging es am Petersplatz so richtig los.
Der Papst ist aus dem Petersdom hinaus auf den Platz gezogen mit den Kardinälen, mit den Bischöfen und allen, die in der Liturgie eine Verantwortung haben, und hat dort die Messe gefeiert. Ganz normal, wie man eine Messe feiert. Das Thema des Gottesdienstes war natürlich Petrus, war natürlich Führung von Gott, war natürlich auf sein Amt hin konzentriert. Und dann nach dem Evangelium, vor der Predigt, eben die Überreichung von Pallium und Fischerring.
Und dann ging die Messe ganz normal zu Ende.
Gabenbereitung, Eucharistiefeier, Segen, der Papst hat die Menschen gesegnet. Und nach der Messe, nach dem Segen, hat er dann auch die Delegationen im Petersdom auch begrüßt.
Und da habe ich mitbekommen, hat er das päpstliche Protokoll doch etwas weit ausgelegt.
Er hat es sogar sehr weit ausgelegt. Er hat jemanden umarmt, was eigentlich sehr unüblich ist für einen Papst. Aber wenn wir wissen, wen er umarmt hat, dann können wir das durchaus verstehen. Nämlich seinen ältesten Bruder, der zu seiner Amtseinführung gekommen ist.
Ein sehr schönes Zeichen. Es ist also schon wirklich viel passiert in den ersten 10 Tagen seit der Wahl von Papst Leo dem 14. Es gab die ersten inhaltlichen Äußerungen von ihm, die ersten Auftritte und die große Amtseinführung. Ich habe nicht nur das Gefühl, dass es eine Art Aufbruchsstimmung in der Kirche und auf der ganzen Welt gibt, sondern auch, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen viel Neues vom Heiligen Vater hören werden. Dazu dann mehr in unserer nächsten Folge. In diesem Sinne, grüß Gott!